Liebe Geschwister, wir sind heute gerade in so einer Predigtreihe Verrückter Glaube, wo es um Themen gibt, die eigentlich unseren Glauben so ein bisschen verrückt machen. Und heute ist ein ganz besonderes Thema dran, über das man normalerweise gar nicht so richtig nachdenken möchte. Wie wird es sein, wenn ich sterbe? Ich meine, heute ist ja Ewigkeitssonntag, der Tag, der genau diese Frage aufwirft. Wie wäre es denn nun, wenn du heute sterben wirst? Ist ja die erste Frage. Darf man überhaupt diese Frage stellen? Ich meine, etliche Christen sind ja entsetzt über die Frage nach dem Sterben. Ewigkeitssonntag ist ja der Sonntag, der so zu den schlechtesten besuchten Sonntagen gehört. Ich habe mal mit jemandem drüber gesprochen, der hat mir gesagt, hey Dirk, das ist so alles so depressiv und das Sterben und sowas ist auch kein schönes Thema. Warum soll ich denn da in den Gottesdienst gehen? Wer will denn über Sterben und Tod reden? Aber der Frage dabei ist doch, warum ist Sterben, der Gedanke an Sterben und Tod, auch für so viele Christen entsetzlich? Ich meine, haben wir keine Hoffnung? Oh, natürlich habe ich Hoffnung, höre ich dann an Antwort. Ich glaube, dass Gott alle meine Krankheiten von mir nehmen kann. Amen dazu. Das geht tatsächlich. Aber die Frage ist doch, glaubst du auch, dass Jesus die Macht des Todes gebrochen hat? Bezieht sich also unsere Hoffnung, die wir haben, nur auf das Diesseits hier, was jetzt passiert, oder geht sie darüber hinaus? Viele Christen haben ernsthafte Auffassung, dass der Charme des Christseins doch darin besteht, dass man ein leichteres, ein schöneres, ein erfolgreiches Leben auf der Erde hat. Und dann läuft es nach dem Motto, wenn ich Christ bin, dann gehen doch alle Dinge besser in meinem Leben. Manche versteigen sich darin, dass sie dann sogar sagen, Christen können eigentlich nie krank werden oder erfolglos sein. Man muss ja nur richtig glauben, damit das alles gut läuft. Liebe Geschwister, liebe Freunde, offensichtlich geht da einiges durcheinander. Ein Mensch, der bewusst mit Christus lebt, der kennt sehr wohl auch Leiden und Probleme, die einem das Leben zur Hölle machen können. Er kennt Nächte, wo er unbeantwortete Fragen hat. Er kennt die Tränen, die auch erst im Himmel abgewischt werden. Wer meint, dass hier immer alles besser, leichter, heller im Leben läuft, der hat wenig von der christlichen Existenz verstanden. Leider argumentieren viele Christen so und das Ergebnis ist, dass sie dann ganz große Glaubenszweifel bekommen. Nämlich, wenn dann so kommt, ich hatte eine große Not, aber Gott hat mir nicht geholfen. Also gibt es ihn dann ja wohl irgendwie nicht. Oder ich war so krank und nicht geheilt worden. Ja, warum soll ich dann denn noch glauben? Oder ich hatte ein großes Problem und nun habe ich noch mehr Probleme. Dann lasse ich doch lieber das Christsein voll und ganz. Das sind Fragen und Aussagen, die auf uns zukommen. Und wenn wir uns darauf versteifen, dass alles immer besser gehen soll. Und letzten Endes, jetzt geht es um die Leiter des Lebens, die wir ja letzten Sonntag hatten, in der letzten Predigt drin hatten, da rutschen wir dann immer tiefer und tiefer drin ab. Die ziehen uns nach unten. Aber was habe ich denn davon, wenn ich nun Christus nachfolge? Was ist denn, wenn ich damit komme, dass Jesus Christus die Macht des Todes gebrochen hat, dass er es ist, der uns ewiges Leben gibt, ist das dann nicht nur eine Vertröstung auf das Jenseits? Ich meine, wir leben doch heute und wollen doch auch heute Antworten haben. Klar, aber ich will mal so sagen, es ist keine Vertröstung, sondern es ist ein Trost, der uns zum Leben befähigt, wenn wir darauf glauben. Vertröstung wäre es, wenn es nur alles auf dieses Leben bezogen wäre. Aber Trost ist es, wenn meine Hoffnung über das Leben hinaus in den Tod und darüber hinaus reicht. Paulus sagt dazu, in 1. Korinther 15, Vers 19 lesen wir es, haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft, so sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Ich meine, das hört sich komisch an, wenn man aus einem Land mit Wohlstand kommt und sagt, eigentlich müsste es uns doch besser gehen, jeden Tag ein bisschen mehr. Aber sobald man dann über verfolgte Christen zum Beispiel hört, die in Gefängnissen leiden, die gefoltert werden, die zu Tode kommen, dann ahnt man etwas, was dieser Satz bedeutet, dass der eine ganz andere Tiefe, einen ganz anderen Ernst des Glaubens nochmal zeigt. Und ja, viele Menschen sind krank mit Gebrechen und Nöten und verzehren sich dabei in ihrer Liebe zu Jesus Christus. Und dann ahnt man, das, was Paulus hier sagt, ist eine ganz tiefe Wahrheit. Denn wenn keine lebendige Hoffnung für das Leben nach dem Tod möglich ist, dann ist das Christsein völlig unattraktiv. Dann muss ich doch möglichst viel aus diesem Leben herausholen. Also um Paulus mal umzudrehen, was nützt es dir, wenn du dein Leben hier meisterst, aber keine Antwort darauf hast, was danach kommt, nach diesem Leben, nach dem Sterben und nach dem Leben, nach dem Tode hast? Dann sind wir doch deutlich erbärmlicher dran. Buzz Aldrin durfte zum Mond fliegen und hat damit alles erreicht, was er konnte. Und dann war plötzlich vorbei mit seinen Zielen in seinem Leben. Nee, Astronaut und nochmal zum Mond fliegen ging nicht. Das war völlig klar für ihn. Er hatte keine Perspektive mehr und ist depressiv geworden und im Alkohol dann gelandet. Wenn du alles in deinem Leben erreichst, dann wirst du nachher vor einer leeren Hülle stehen, wenn du keine Antwort auf diese Frage nach dem Tod hast. Deshalb lesen wir heute 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10 in einzelnen Stücken. Am Anfang fängt es an, 2. Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist in den Himmeln. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, da wir ja, nachdem wir überkleidet wurden, nicht nackt befunden werden. Paulus ist kein depressiver Typ, dass er hier von dem Seufzen spricht, sondern er ist einer, der sein Ohr ganz dicht an der Schöpfung dran hat. Und wer Realist ist, der hört dieses Seufzen der Schöpfung. Jedes Blatt, was jetzt im Herbst vom Baum runtergefallen ist, ist doch ein Ausdruck dieses Seufzen, dass mitten im Leben doch der Tod schon da ist und anfängt, das Sterben da ist. Und das Seufzen ist ja nicht nur im Wald, an den Bäumen, das ist auch in unseren Krankenhäusern, das ist auf den Sterbebetten. Und letzten Endes ist es schon bei der Geburt da und man hört es auch noch beim letzten Atemzug. Dieses Seufzen durchzieht doch unser menschliches Sein. Und wer es nicht hört, der ist ein Illusionist. Ja, dieses Seufzen kennen sogar Menschen, die mit Jesus leben. Und deshalb lesen wir im Römerbrief dazu, Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und im Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur sie, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir seufzen, weil wir die Vergänglichkeit, die Zerbrechlichkeit unseres Lebens, ganz besonders auch des Körpers, jeden Tag irgendwo fühlen und wahrnehmen müssen. Ich meine, wir wollen festhalten daran, aber wir merken, wir sind vergänglich. Wir wollen uns ja jung halten und die Werbung verspricht uns da ja auch ganz viel für, aber wir merken, wir werden alt. Also müssen uns erstmal klar begreifen, unser ganzes Leben hier in unserem Körper, das ist doch ein einziges Provisorium. Wir stehen unter einer Gesetzmäßigkeit, die mit Sterben und Vergänglichkeit zu tun hat. Einzig die Kinder, die jetzt gerade runtergegangen sind, können sich noch darüber freuen, dass ihr Körper sich noch weiterentwickelt und sie nicht den Höhepunkt haben. Vielleicht noch welche von den Jugendlichen hier, aber spätestens ab 25, habe ich gehört, nimmt der Körper nur noch ab. Am Anfang merkt man es nicht so stark und je weiter es kommt, umso stärker ist das. Du kannst dich noch so gut ernähren, auch wenn du ständig nur Salat futterst. Irgendwann wirst du ins Gras beißen, so ist es. Wer Hoffnung hat, muss das aber nicht verdrängen. Der kann sich diesem ganzen Prozess, um den es da geht, nämlich stellen. Und bei dem stellen sich eben zu diesen Molltönen des Seufzens auf der anderen Seite auch immer die Durtöne der Sehnsucht dazu. Lasst uns nochmal in diese Verse reinschauen. Da heißt es doch, denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen ist, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus, das ewig ist, in den Himmeln. Denn wir seufzen und sehnen danach, dass mit dieser himmlischen Behausung überkleidet zu werden, da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht als nackt empfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird von dem Leben. Paulus spricht hier von einem Zelthaus. Und das ist eine Übergangswohnung. So ein Zelthaus, das ist sogar zugig. Ein Provisorium eben, nichts Festes. Es ist eben diese Übergangswohnung, kein Dauersitz. Und darum seufzen wir. Aber Paulus hat diese Sehnsucht. Nach dem Tod, nach dem Sterben, da kommt ein anderer Leib. Ein Bau von Gott, eine himmlische Wohnung, wie es im Vers 1 heißt, und Vers 2 und 3 dann ein neues Kleid und jetzt im Vers 4, mit dem wir überkleidet werden. Die griechischen Philosophen sahen in dem Tod so eine Art Befreiung des Geistes, endlich vom Körper, und dann haben wir damit nichts mehr zu tun mit diesem Gefängnis. Aber was doch gilt ist, dass die Erlösung des Menschen bedeutet, dass da ein neuer Leib ist. Jesus ist von den Toten auferstanden, um zu zeigen, es gibt eine Erlöste, eine neue Leiblichkeit. Es gibt eine vollkommene Erlösung. Nicht nur eine Erlösung unseres Geistes oder unserer Seele, sondern des Ganzen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist eine neue Behausung, ein neuer Leib eben ohne diese Molltöne und das Seufzen des irdischen Lebens, den wir dort empfangen. Und dieser Leib ist sozusagen schon bereit. Diese neue Existenz, von der die Bibel spricht, das ist ein neuer Seinszustand. Die Bibel sagt, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde und darum ist die klare Betonung, wir leben nur einmal, wir sterben nur einmal und wir empfangen dann einmal dieses ewige Leben. In der Bibel geht es nicht um eine Wiederholung, so wie es der Hinduismus oder Buddhismus hat, so als Reinkarnation, das verkauft wird. Einmal leben, einmal sterben und dann dieser neue Leib, den wir da haben. Hebräer 9 sagt dazu in Vers 27, und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nicht nur das Gericht, sondern auch eben diese neue Schöpfung, unser Auferstehungsleib. Und das ist ein Leib, wie wir ihn von Jesus kennen, der dann nicht an Raum und Zeit gebunden ist, so wie es bei ihm nach der Auferstehung war. Und mit diesem Leib werden wir dann eben mit Seele und Geist bei Gott zu Hause sein. Zurück zum Seufzen und Sehnen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich denke schon. Ich meine, wenn ich mich morgens kämme zum Beispiel, dann erinnert mich jedes graue Haar daran, ja, mein zerbrechlicher Leib ist noch getrennt von Gott. Aber jeden Tag bin ich auch froh, dass ich meiner neuen Existenz näher kommen kann, dass ich Sehnsucht danach habe. Und so ist jede Falte, die sich bei mir bildet, nicht nur eine Falte, die zum Seufzen führt, sondern die auch diese Sehnsucht wach hält. Auch jede Träne, die ich weine, ist nicht nur eine Träne des Seufzens, sondern auch eine Träne der Sehnsucht nach dem Himmel. Und deshalb der zweite Gedanke zur Ewigkeit hin. Vom Wissen kommen wir zur Zuversicht. Ich meine, man könnte jetzt sagen, hey, was du hier erzählst, das wissen wir doch nicht. Bis jetzt ist doch keiner zurückgekommen, könnte man denken, ist aber nach Aussage der Bibel eine Falschaussage, definitiv. Denn die Grundlage unseres Glaubens ist, dass wir hier ein Kreuz haben, an dem keiner mehr dranhängt. Nicht nur, weil der abgenommen wurde und ins Grab gelegt wurde, sondern weil er auferstanden ist. Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Der Apostel Paulus könnte in diesem Text, den wir uns gerade angucken, ganz vorsichtig sprechen. Ja, es könnte sein, dass da irgendwas ist. Also ich für meinen Teil glaube, dass es so etwas wie Leben nach dem Tod gibt. Nein, der sagt, wir Wissen. Und der Wissen ist im Glauben begründet. Natürlich, es ist nicht einfach nachprüfbar. Ich meine, hallo, unsere Geschichtsbücher könnten uns auch über Nero völligen Quatsch erzählen, weil keiner von uns ist dabei gewesen, bla bla, kann man 100.000 Argumente geben. Ihr könnt sogar so weit gehen, dass ihr sagt, nee, Strom gibt es eigentlich gar nicht, weil hat ja auch noch keiner gesehen. Ich habe Elektrotechnik studiert, da konnte uns keiner zeigen, den Strom. Aber wir können die Wirkungen sehen. Ihr seht, dass die Lampen hier leuchten. Für die im Chor war das zum Teil richtig hart, weil die richtig blenden auch und unangenehm sind. Aber hallo, was ihr seht, ist das Licht, nicht der Strom. Deshalb können wir für ein Gerücht halten, dass hier Strom in den Steckdosen drin ist und sagen, ja, das sind irgendwelche anderen Kraftwirkungen. Und genauso kann man auch mit der Auferstehung umgehen, kann man auch sagen. Aber nein, es gibt Belege davon, es gibt Zeugenberichte davon. Und wir sind nicht da gewesen, wie wir auch weder bei Nero noch bei Augustus dabei gewesen sind. Aber wir haben Berichte davon und Zeugenaussagen davon. Und deshalb ist dieses Wissen Wahrheit, die sich eben aus dem Glauben herausgründet. Aber dadurch ist es nicht weniger wahr und nicht weniger wirksam. Steck mal deinen Finger in die Steckdose, dann wirst du merken, dass da wirklich was ist. Solltest den anderen gleich daneben stecken, damit der Strom wenigstens nur hier durchläuft, wenn er durch den ganzen Körper läuft, ist echt gefährlich für dich. Du solltest den Krankenwagen schon vorher rufen. Und deshalb ist auch der Glaube nicht nur ein Gedankengebilde, das sich jemand ausgedacht hat, sondern eben erfahrbare Realität. Woher wissen wir das? Woran macht Paulus das nun so genau fest? Und da sind wir wieder bei diesem Text, 2. Korinther 5, ab Vers 5 heißt es dann nämlich, der uns eben auch dazu bereitet hat, dass es Gott, der uns den Pfand des Geistes gegeben hat. Jetzt kommt's. Einen noch zurück. Wir sind jetzt schon bei Römer 3. Hallo? Jetzt sind wir bei 9. Da. Der uns aber eben auch bereitet hat, dass es Gott, der uns den Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, dass solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Der Heilige Geist ist der Pfand, den uns der Herr gegeben hat, und der gibt uns die berechtigte, sogar wissende Hoffnung auf diese Ewigkeit, auf das Leben nach dem Tod. Also als Antwort auf unseren Glauben an Jesus Christus empfangen wir den Geist und damit auch das Leben von der Qualität der Ewigkeit. Johannes 3, Vers 16 steht es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und deshalb, in diesem Geist haben wir bereits die Gewissheit, wir sind Kinder Gottes, weil wir bei Gott angenommen sind. Wir haben Eingang in dieses ewige Leben, wir haben Eingang in diese neue Wohnung. Einen letzten Punkt gibt's noch und der spielt jetzt im Heute und im Jetzt. Denn nun können wir ja sagen, hey, wir haben doch die Ewigkeit, damit ist doch das Leben für uns eigentlich uninteressant. Entweder Motto Augen zu und einfach durch, wir sind doch im Himmel zu Hause, oder vielleicht sollten wir es noch beschleunigen und dann nehmen wir die Steckdose, aber machen den anderen Pol hier ran, an die Stelle oder irgendetwas anderes. Weil wir hier ja eh nur auf der Fremde und auf der Durchreise sind. So könnte man denken, aber der Bibeltext hat da noch einen anderen Aspekt, und zwar den letzten für heute, 2. Korinther 5, da heißt es ab Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, dass wir daheim sind oder in der Fremde, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat, im Leben, sei es gut oder sei es böse. Wir sind gerettet und willkommen bei Gott im Himmel. Wir empfangen den neuen Leib, aber wir wissen auch, wir müssen Rechenschaft ablegen über das Leben. Wie ist denn das nun mit dem Gericht? Wer empfängt nun das ewige Leben bei Gott? Leider gibt es bei Christen da zum Teil ganz große Unklarheit darüber, wie das denn nun ist, obwohl die Bibel dazu einige eindeutige Aussagen macht. In den Himmel kommt nur derjenige, der an Jesus Christus glaubt. Das ist das einzige Eintrittsgeld, was man da braucht, die einzige Eintrittskarte, die vor Gott zählt. Durch sein Blut hat Jesus den Eintritt bezahlt. Und da kann ein Mensch noch eine so volle Tasche mit guten Taten mitbringen. Damit hat es nichts zu tun. Römer 3 sagt uns ab Vers 22, die Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi zu allem und für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus der Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Konkret, es gilt, allein Jesus Christus kann dir und mir die Tür zum Himmel öffnen. Da helfen keine religiösen Anstrengungen, da helfen keine frommen Werke. Auf diese Frage gibt es eine Antwort in aller Klarheit. Und deshalb musst du dir diese Frage stellen. Hast du Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen? Glaubst du an ihn? Ja oder nein? Punkt. Nicht noch weiter diskutieren, sondern ja oder nein. Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidet über dein Leben nach dem Tod. Was aber nun hat diese Aussage zu bedeuten, dass wir nach Werken gerichtet werden? Ich meine, das steht ja ziemlich offensichtlich in unserem Predigttext drin. Und dieser richtete sich ja nun auch nicht an irgendwelche Heiden irgendwo, sondern richtete sich an die Christen in Korinth und damit auch heute an alle Christen, die das lesen. Und die Bibel überhaupt lesen. Deshalb lasst uns hineinnehmen in eine Schau, die der Seher Johannes von dem jüngsten Gericht bekommen hat. In der Johannes-Offenbarung lesen wir das ganz am Ende der Bibel, Kapitel 20, ab Vers 11. Da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Denn ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen und Bücher wurden geöffnet. Und kein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben wurde, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Kurz zusammengefasst, es gibt zwei Bücher, wobei das zweite Buch eher eine Büchersammlung anscheinend ist, aber das ist egal. Es gibt das Buch des Lebens und das oder die Bücher der Werke. Wer im Buch des Lebens drin steht, wird nicht verurteilt. Der kommt nicht in den Feuersee, kommt nicht in die Gottesferne, sondern kommt zu Gott in seine neue Welt hinein. Und dann gibt es das Buch der Taten. Danach wird beurteilt und man empfängt Lohn sozusagen entsprechend der Taten. Aber der feine Unterschied ist, man wird nicht verurteilt, sondern beurteilt. Das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Unterschied. Und darum setzen wir unsere Kraft und unsere Ehre daran, unser Leben so zu führen, dass sich Gott darüber freuen kann. Wir leben nicht einfach leichtfertig drauf los, sondern in der Verantwortung vor Gott, der uns liebt und uns eben dieses neue Leben schenkt. Allerdings ist entscheidend, und damit schließe ich heute, ist dein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben? Das ist die entscheidende Frage. Deshalb rede ich hier nicht vom Totensonntag, sondern vom Ewigkeitssonntag. Das ist das, wozu wir eingeladen sind. Es klingt total verrückt, aber es ist die einzig entscheidende Frage in deinem Leben. Stehst du im Buch des Lebens? Amen.